Quadrat hoch 2. Willkommen zu Mord hoch 2, ein Podcast über wahre Verbrechen. Ich bin Nadine Darashar.
Und ich bin Sarah Wedler. In unserem Podcast besprechen wir Fälle, die uns aus bestimmten Gründen nicht mehr aus dem Kopf gehen. Dabei spielt es für uns keine Rolle, ob ein Fall extrem bekannt oder unbekannt, ob er geklärt oder ungeklärt ist. Wir behandeln sowohl Mord- als auch Vermisstenfälle, die auf der ganzen Welt stattgefunden haben.
Denkt bitte daran, dass es sich dabei um einen realen Fall handelt. Wenn ihr also später über das Verbrechen diskutiert oder uns Kommentare hinterlasst, seid bitte respektvoll, auch zueinander. Da wir Themen behandeln, die einigen von euch sehr nahe gehen könnten, findet ihr eventuelle Triggerwarnungen in der Folgenbeschreibung.
Nadine, wie geht's dir?
Also, mir geht's gut. Ich habe gerade einen kleinen Kreativurlaub in Holland hinter mir, draußen scheint die Sonne. Wir nehmen hier auf, es ist Wochenende, alles super eigentlich. Und bei dir? Immer noch aufgeregt wegen der Doppelfolge?
Ja, irgendwie schon, weil es einfach was ganz anderes ist. Also es ist irgendwie schon was Besonderes, dass wir jetzt unsere erste Doppelfolge haben. Und ich glaube, es ist auch eine unserer umfangreichsten Recherchen gewesen.
Ja, aber einige haben schon gesagt, so ja, wir hätten gerne auch beide Teile in eine Folge packen können. Das wäre nicht zu lang gewesen. Aber Leute, ihr müsst mal überlegen, was das auch an Recherche, also was das für ein Aufwand ist, diese Skripte zu schreiben, die ganze Recherche, dann auch das Schneiden der Videos. Also wir sind für eine Folge von einer Stunde ungefähr, weiß ich nicht, 20 Stunden dran. Das sind 20 Stunden Arbeit. Deswegen müssen wir auch manchmal Sachen dann aufteilen auf 2 Wochen.
Es ist ein zeitintensives Hobby.
Ja.
Ja, aber auf jeden Fall, viele von euch waren ja dabei. Wir haben letzte Woche über Maura Murray gesprochen und sprechen diese Woche weiter über sie. Und falls ihr euch nicht mehr so genau erinnert, weil ihr in der Zeit, so wie wir wahrscheinlich auch 45 andere True Crime Podcasts gehört habt, fassen wir die Folge jetzt nochmal kurz für euch zusammen. Allen, die Folge 1 noch nicht gehört haben, denen raten wir, nochmal zurückzuspringen und sich zuerst diese Folge anzuhören.
Also letzte Woche.
Genau, die Folge von letzter Woche anzuhören. Das ist einfach wichtig, um diese Folge jetzt zu verstehen.
Ja, und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal ganz kurz was einwerfen. Einige von euch haben ja geschrieben, dass sie manchmal diese Donnerstagsfolgen, also unsere Sonderfolgen oder Mystery-Folgen, irgendwie verpassen. Ja, oder manche von euch wissen auch bei Instagram-Beiträgen beispielsweise nicht, von welchem Fall die Rede ist, weil sie einfach das Erscheinen einer Folge irgendwie nicht mitbekommen haben. Ja, und daran können wir an sich leider gar nichts ändern. Wenn ihr uns beispielsweise nicht bei Instagram folgt oder wenn ihr uns nicht auf den Podcast-Portalen folgt oder bei YouTube oder so, dann haben wir auch gar keine Möglichkeit, euch irgendwie mitzuteilen, wenn eine neue Folge erscheint. Wenn ihr uns jetzt aber beispielsweise bei Instagram folgt, dann posten wir ja auch immer was zu den neuen Folgen, zum Beispiel manchmal kleine Videos vorab oder nachträglich oder eben auch Fotos oder so. Und das wird dann ja eigentlich auch immer angekündigt. Also ihr seht dann immer, wann eine neue Folge erscheint. Und wenn ihr uns auf den Podcast-Portalen beispielsweise folgt, dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung. Das ist das Einzige, was wir machen können. Eine andere Handhabe haben wir da nicht. Natürlich würden wir gerne jeden von euch einzeln anschreiben, wenn eine neue Folge erscheint. Aber das geht natürlich nicht. Also nur so als kurze Anmerkung. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann klickt am besten jetzt sofort mal eben auf Folgen und auf die Glocke und dann passiert das auch nicht mehr, dass ihr Sonderfolgen oder Mystery-Folgen oder Allgemeinfolgen verpasst.
Mit anderen Worten, folgt uns einfach. Wir freuen uns da sehr drüber. Also folgt
auf jeden
uns.
Fall.
So, jetzt aber zu der kurzen Zusammenfassung zum Fall Maura Murray. Sie ist im Jahr 2004 in Amerika verschwunden. Maura war zu dem Zeitpunkt 21 Jahre alt. Sie ist mit ihrem Auto losgefahren, einem Auto, das schon ein bisschen schrottreif war und das schon einen Unfall hinter sich hatte. Und dann ist sie in einen Schneeberg hineingefahren. Als die Rettungskräfte eintrafen, war sie verschwunden. Und sie ist bis heute verschwunden. Nur so als kleiner Reminder, um euer Gedächtnis aufzufrischen. In unserer heutigen Folge beleuchten wir jetzt, was mit Maura passiert sein könnte, sprechen über die Theorien und über mögliche Verdächtige und Tatabläufe.
Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch.
Weißt du eigentlich, was mir im Winter immer ein bisschen schwer fällt?
Morgens aufstehen?
Ja, das auch. Aber ich meine generell irgendwie rauszugehen. Wenn das so kalt und ungemütlich ist, dann habe ich irgendwie immer gar keine Lust, vor die Tür zu gehen.
Ja, das kenne ich, vor allem wenn keine Sonne scheint.
Ja, aber man möchte dann ja trotzdem irgendwas unternehmen, irgendwas mit Freunden machen, irgendein Event haben. Und weißt du, was dafür perfekt ist? Die Krimi-Dinner-Spiele von Crime Cases.
Ja, ich bin auch ein totaler Fan von Krimi-Dinnern geworden, seit ich das zum ersten Mal gemacht habe. Das hat so viel Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Und bei den Crime Cases Krimi-Dinnern habt ihr die Auswahl zwischen 3 tollen Themenspielen. Der letzte Pate, das letzte Meeting oder das letzte Konzert. Je nach Spiel könnt ihr in Gruppen ab 4 bis zu 10 Spielern einen tollen Abend verbringen. Ihr schlüpft dabei in unterschiedliche Rollen, wie beispielsweise den Leadsänger einer Band, Familienmitglieder eines Mafia-Clans, ein Mauerblümchen oder den Griesgram. Die Rollen sind witzig, skurril und liebevoll gestaltet.
Ja, und was ich bei diesen Spielen immer ganz besonders toll finde, ist, dass man nicht nur in unterschiedliche Rollen schlüpfen kann, sondern dass es für diese Rollen dann auch Verkleidungsvorschläge gibt. Dieses Verkleiden finde ich immer total cool. Und wenn man ja dann für einen Abend jemand anderes darstellen kann, das macht mir total viel Spaß. Und es gibt bei diesen Spielen ja nicht nur Tipps für die Verkleidungen, sondern zum Beispiel auch Tipps für Rezepte. Also da braucht man gar nicht groß grübeln, was man seinen Gästen vorsetzen soll.
Und was noch super an diesen Krimi-Dinnern ist, dass ihr nicht nur einen Mord lösen müsst, sondern dass ihr auch einen tollen Abend gemeinsam mit Freunden genießen könnt. Ihr rätselt zusammen, ihr lacht zusammen.
Ihr esst zusammen.
Und ihr schlüpft zusammen in andere Rollen. Die Crime Cases Krimi-Dinner sind daher perfekt für alle True Crime Fans, aber auch für jeden, der einfach gerne Spieleabende macht.
Das ist aber nicht alles, was Crime Cases zu bieten hat. Unser heutiger Werbepartner hat nämlich nicht nur Krimi-Dinner, sondern auch normale Krimispiele im Angebot. Darunter beispielsweise die Spiele Traumschiff, Kunstfehler oder Tonstudio. Hierbei begebt ihr euch auf eine Multimedia-Jagd mit echten Indizien. Die Fallakten enthalten Briefe, Ausweise, Fotos, Dokumente, aber auch digitale Spuren, die ihr im Internet sammeln müsst. Die Story ist fesselnd und aufregend gestaltet. Auch hier müsst ihr wieder einen Mörder finden, die Motive ermitteln und das Mörder-Mystery lösen.
Das Gute an diesen Spielen ist, dass ihr sie auch alleine spielen könnt oder aber auch in einer Gruppe von bis zu 6 Spielern. Die Spieldauer ist im Gegensatz zu den Krimi-Dinnern etwas kürzer und liegt bei 1,5 bis 2 Stunden.
Na, seid ihr jetzt neugierig geworden? Fühlt ihr euch herausgefordert und möchtet auch einen Kriminalfall lösen? Dann geht jetzt auf die Seite crime-cases.de, also crime wie bei True Crime geschrieben, crime-cases.de. Und dann könnt ihr euch ja eins dieser Krimispiele oder alle oder so ein Krimi-Dinner einfach mal bestellen und mit dem Code MORDHOCH2, alles groß geschrieben und in einem Wort, bekommt ihr 15% Rabatt auf alle Spiele im Crime Cases Online-Shop. Also MORDHOCH2, alles in einem Wort und groß geschrieben.
Ganz viel Spaß beim Shoppen und später ganz viel Spaß beim Rätseln.
Jetzt geht's weiter mit dem Fall.
Kehren wir jetzt also zurück dahin, wo wir letzte Woche stehen geblieben sind, und zwar zum Abend des 9. Februar 2004. Wir befinden uns in dem kleinen Städtchen Woodsville. Gegen 19.27 Uhr hört Anwohnerin Faith Westman einen Knall und sieht ein dunkles Fahrzeug am Straßenrand der Route 112. Das Auto steht auf der östlichen Fahrbahnseite, aber in entgegengesetzter Richtung. Sie blickt weiter aus dem Fenster und sieht eine Person im Wagen, die scheinbar eine Zigarette raucht. Da Faith nicht feststellen kann, ob jemand verletzt ist, ruft sie den Notruf 911 an. Wenige Minuten später, gegen 19.30 Uhr, fährt der Schulbusfahrer Arthur, genannt Butch Edward, die Route 112 entlang. Er hält an und spricht mit der Fahrerin, einer jungen Frau mit dunklen Haaren. Sie wirkt erschüttert, zittert, hat aber keine sichtbaren Verletzungen. Er bietet ihr an, mit ihm zu seinem nahegelegenen Haus zu kommen, aber sie lehnt ab und behauptet, bereits einen Abschleppdienst gerufen zu haben. Da es in der Gegend keinen Handyempfang gibt, ist das unmöglich. Und das weiß Butch auch. Also ruft er um 19.42 Uhr von seinem nahen Zuhause aus trotzdem den Notruf an und berichtet von dem Unfall. Durch einen technischen Fehler wird der Anruf nicht an die nahe Grafton County Notrufzentrale weitergeleitet, sondern ins etwas weiter entfernte Hanover. Und daran könnte es liegen, dass es dauert, bis die Polizei schließlich eintrifft. Zu Hause berichtet Edward seiner Frau von dem Unfall und erzählt, dass der Wagen einen schweren Frontschaden hat und dass der Airbag ausgelöst wurde. Dann geht er zu seinem Bus zurück. Ein weiterer Nachbar, John Marot, sieht aus seinem Fenster die Rückfahrlichter des Autos aufleuchten und hat den Eindruck, dass sich das Fahrzeug bewegt. Er ist sich jedoch nicht sicher, da er durch schneebedeckte Bäume schaut. Eine weitere Zeugin, Karen McNamara, fährt gegen 19.33 Uhr bis 19.37 Uhr auf der Route 112 nach Hause. Sie sieht bereits ein Polizeifahrzeug an der Unfallstelle, lange bevor Sergeant Cecil Smith laut offiziellen Angaben um 19.46 Uhr dort eintrifft. Sie sieht jedoch keine Menschen und hat das Gefühl, dass das Auto einfach abgestellt wurde. Um 19.46 Uhr trifft dann Sergeant Smith von der Haverhill Police am Unfall ein. Das Auto ist jetzt verlassen. Das Fahrerseitenfenster ist gerissen, der Airbag auf der Fahrerseite und Beifahrerseite sind ausgelöst, was in dem Sedan auch ohne Beifahrer möglich ist. Die Stoßstange und Motorhaube sind beschädigt. Auf der Innenseite der Fahrertür und an der Decke des Fahrzeugs befinden sich rote Flüssigkeitsspritzer, bei denen man nun an Blut denken könnte. Hinter dem Fahrersitz steht allerdings eine geöffnete Box Rotwein. Es wurde nie offiziell bekannt gegeben, aber höchstwahrscheinlich handelt es sich bei den Spritzern um Wein. Smith sucht nun die Umgebung ab, kann aber niemanden finden. Er fragt die Westmans, wo ist das Mädchen? Und diese Formulierung, die finden viele auffällig, da das Auto auf Maura Murrays Vater zugelassen ist. Warum geht Smith sofort davon aus, dass eine Frau gefahren ist? Das könnte aber natürlich beispielsweise daran liegen, dass Edward ja die Polizei gerufen hat und dabei hat er bestimmt von einer Fahrerin gesprochen oder vielleicht auch von einer jungen Fahrerin. Dick Guy, Ersthelfer am Rettungsdienst, bemerkt, dass ein weißer Lappen im Auspuff des Saturn steckt. Trotz intensiver Suche gibt es aber keine Fußspuren, die von der Unfallstelle wegführen. Eine erste Fahndungsausschreibung nach Maura wird jetzt herausgegeben und eine Suchmannschaft wird aber erstmal nicht aufgestellt.
Eine weitere Zeugin namens Wilmer bemerkt an diesem Abend einen roten Pickup-Truck mit Holzverkleidung, der sie beobachtet und sich merkwürdig verhält. Er steht mitten auf der Straße, fährt weiter und steht wenig später auf einem Parkplatz. Als sie im Nachhinein gefragt wird, ob sie jemanden zu Fuß gesehen hat, verneint sie. Am 10. Februar 2004, ein Tag nach Maura's Verschwinden, stellt das Haverhill District Court um 10.20 Uhr einen Durchsuchungsbefehl aus, um die Identität des Fahrers festzustellen. Die Sergeants, Byron Childs und McCashion führen die Untersuchung des Saturn durch, der in der privaten Garage von einem Abschleppdienstmitarbeiter namens Mike Levoy abgestellt ist. Erst zu diesem Zeitpunkt wird offiziell bestätigt, dass Maura Murray die Fahrerin war. Bei der Durchsuchung werden 18 Gegenstände sichergestellt, von denen 7 mit Mauras Namen versehen sind. 2 enthalten eine Adresse. Dennoch dauert es noch Stunden, bis ihre Familie informiert wird. Bereits in der ersten Untersuchung wird eine handschriftliche Notiz mit einem Namen und einer Telefonnummer gefunden, die jedoch nie weiter unter die Lupe genommen wird. Um 13.30 Uhr wird eine zweite Fahndungsausschreibung in New Hampshire, Vermont und, Massachusetts herausgegeben. Darin wird Maura mit einer Größe von etwa 1,65 Meter und 54 Kilo sowie schwarzen Haaren, die über die Schultern reichen, beschrieben. Auffällig ist, dass diese Angaben ungenauer sind als in der ersten Meldung, in der ihre korrekte Größe mit 1,70 Meter angegeben wurde. Zudem sind ihre Haare keinesfalls schwarz. In der Ausschreibung wird vermerkt, dass sie zuletzt in der Nähe der Wild Amanusak Road gesehen wurde und dass ein Lappen im Auspuff ihres Autos steckte. Ihre Familie weiß zu diesem Zeitpunkt noch immer nichts von ihrem Verschwinden.
Um 15.40 Uhr ruft Sergeant Cecil Smith bei der Polizei in Weymouth, Massachusetts an. Der Stadt, die auf der Fahrzeugzulassung ihres Vaters vermerkt ist. Er wird an das Haus der Familie in Hanson weitergeleitet. Mauras Mutter reagiert verwirrt und panisch. Sie erklärt, dass Maura Studentin an der UMass Amherst ist und gibt Smith ihre Handynummer sowie die Nummer ihres Wohnheimzimmers. Denn wir müssen uns an der Stelle mal vor Augen halten, für ihre Familie war Maura ja einfach an der Uni. Die wissen ja überhaupt nichts davon, dass sie überhaupt losgefahren ist. Aber von diesem Moment an beginnt für die Familie Murray ein Albtraum. Mauras Bruder Freddy erinnert sich an den Tag. Er kommt von der Arbeit nach Hause und merkt sofort, dass etwas nicht stimmt. Die Atmosphäre ist bedrückend, die Stimmung ist angespannt. Seine Mutter, seine Schwester Kathleen und sein Bruder Curtis sind bereits da. Er fragt, was los ist und erfährt, dass Mauras Auto in New Hampshire gefunden wurde, aber sie selbst fehlt. Niemand weiß oder kann sich einen Reim darauf machen, was passiert sein könnte. Und innerhalb der Familie bricht jetzt ein Chaos aus. Kathleen ruft ihren Vater an, der noch bei der Arbeit ist, und hinterlässt ihm eine panische Nachricht. Erst gegen 16.30 Uhr hört er sie ab, als er in seinem Auto auf dem Parkplatz seines Arbeitsplatzes in Connecticut sitzt. In der Nachricht erfährt er das Schlimmste, was sich ein Elternteil vorstellen kann. Sein Kind ist verschwunden. Fred erinnert sich an diesen Moment genau. Nach der Arbeit setzt er sich in sein Auto, startet den Motor und hört die Nachricht ab. Da er in einem Krankenhaus arbeitet, darf er sein Handy während der Schicht nicht benutzen. Die Nachricht seiner Tochter Kathleen lässt ihn erstarren. Maura sei in einem Ort in New Hampshire, von dem er noch nie gehört hat. Ihr Auto wurde in einen Unfall verwickelt, aber sie sei nicht darin gewesen. Er versteht die Situation zunächst nicht, denkt erst Kathleen meine Haverhill in Massachusetts. Doch sie stellt klar, es geht um Haverhill in New Hampshire, weit im Norden. Er fragt sich verzweifelt, was Maura dort oben wollte und warum sie dieses Auto gefahren hat, ein Auto, das kaputt war, was er auch wusste, und das sie eigentlich nicht mehr hätte fahren sollen. Was danach geschieht, kann man sich sicherlich ganz schwer vorstellen, wenn man nicht selbst betroffen ist. Für die Familie verschwimmt alles in einem Nebel aus Angst und Verwirrung. Die Anspannung wächst mit jeder Minute. Wer wen anruft oder wie die Informationen über Maura in der Folgezeit an wen weitergegeben werden, das weiß heute keiner mehr so genau. Alles, was bleibt, ist ein Gefühl der absoluten Panik und Hilflosigkeit, das die Familie Mary von jetzt auf gleich überfällt. Als Julie von Mauras Verschwinden hört, sitzt sie gerade am Schreibtisch und kann es absolut nicht glauben. Sie denkt, dass Maura vielleicht den Kopf freikriegen wollte, dass sie das Handy abgeschaltet hat und für keinen erreichbar ist. Aber weg? Verschwunden? Das geht nicht in ihren Kopf. Mauras Vater ruft derweil Mauras Freundin Kate an, die er ja kennt und kürzlich erst gesehen hat, an dem Tag von der Party nämlich. Als Kate erfährt, dass Maura verschwunden ist, glaubt auch sie es zunächst nicht. Sie denkt, es müsse sich um ein Missverständnis handeln. Zu dem Zeitpunkt hatte Mauras Verschwinden auf das Unileben aber bereits Auswirkungen. Am Morgen haben Studenten einen durchgehenden Alarmton gemeldet. Der Wecker von Maura hat die ganze Zeit geklingelt, bis sich schließlich ein Uni-Mitarbeiter Zutritt zu Mauras Zimmer verschafft hat und ihn abgestellt hat. Er ist zunächst auch der Einzige, der das Zimmer betritt, bis Sergeant Smith sich später bei der Uni meldet und einen Sicherheitsdienst bittet, das Zimmer zu überprüfen. Dort findet sich aber nichts, das einen Hinweis auf Mauras Beweggründe oder ihren Aufenthaltsort geben könnte. Währenddessen, also am 10. Februar, während noch völliges Chaos herrscht, beginnt Mauras Freund Bill, der sich in Oklahoma befindet, fieberhaft nach Antworten zu suchen. Er weiß nicht, warum Maura in New Hampshire sein sollte und versucht, ihre Freunde, ihre Familie und Vorgesetzten zu kontaktieren. Es muss doch Antworten geben. Aber er findet keine und genauso wenig gelingt das Mauras Vater Fred. Um 18 Uhr am Tag nach Mauras Unfall ruft er bei der Polizei von Grafton County, New Hampshire an, aber dort gibt man ihm keine Informationen. Er bittet darum, mit einem zuständigen Beamten sprechen zu können, aber das gelingt erst am Abend. Um 20 Uhr spricht Mauras Vater endlich direkt mit Sergeant Cecil Smith. Smith scheint genervt und sagt, es gebe nichts Neues, man werde sich sonst schon melden. Mauras Vater wird jetzt noch unruhiger. Ihm wird klar, dass er nicht länger die Füße stillhalten kann, dass er nach New Hampshire muss. Auch Bill versucht, eine Genehmigung von seinem Kommando in Fort Sill zu bekommen, um nach New Hampshire reisen zu dürfen. Sogar Bills Mutter schaltet sich ein, damit er fahren darf. Doch es gestaltet sich nicht einfach, Bills Vorgesetzten den Notfall klarzumachen.
Am frühen Morgen des 11. Februars macht sich Mauras Vater Fred nun auf den Weg nach New Hampshire, um nach seiner Tochter zu suchen. Als er in Haverhill ankommt, wird ihm schnell klar, dass er nicht an einer organisierten Suche teilnimmt. So, wie er es ausdrückt, ist er die Suche. Bisher sucht nämlich niemand sonst nach Maura. Es gibt zwar den Fahndungsaufruf, aber keine Suchmannschaften. Zum Glück sind Mauras Brüder sowie Schwester Kathleen und ihr Verlobter auch unterwegs und gemeinsam nehmen sie die Suche jetzt in Angriff. Nachdem sie das Gebiet um die Unfallstelle abgesucht haben und alle möglichen Wege und Straßen nach Fußabdrücken im Schnee überprüft haben, müssen sie sich eingestehen, dass sie nichts, absolut nichts finden können. Es tut sich die Frage auf, ob Maura von irgendwem vom Unfallort mitgenommen wurde. Oder ob sie vielleicht die Straße entlang gegangen war. Diese ist mittlerweile geräumt worden und demnach konnte man keine Fußabdrücke sehen. In die Wälder, da sind sich zumindest alle einig, kann sie nicht hineingegangen sein, weil dort hätte man eben Abdrücke gesehen. Julie reist jetzt auch an und zwar so schnell sie kann. Sie ist ja beim Militär und sie fühlt sich immer noch wie in Trance, als sie ankommt. Sie kann es nicht fassen, dass das wirklich hier passiert. Sie denkt, es müsse eine Erklärung geben und dass sie diese noch am selben Tag finden werden. Sie ist überzeugt, dass alles schnell geklärt wird. Doch je länger sie und ihre Familienmitglieder suchen, desto mehr wächst auch die Panik in ihr. Die Vorstellung, dass ihre Schwester vermisst wird und möglicherweise etwas Schlimmes passiert ist, überwältigt sie. Schließlich wendet sich die Familie noch einmal an die Polizei und fährt nun, da sie selbst vor Ort sind, selbst auf die Wache. Doch die Reaktion der Polizisten ist nicht gerade ermutigend. Die Murrays haben das Gefühl, dass sie eher eine Last für die Polizisten sind.
und dass diese ihre Fragen nur ungerne beantworten wollen. Niemand scheint ihre Sorge richtig ernst zu nehmen. Umso besser ist es, dass nun auch Bill, also Moras Freund, und seine Eltern anreisen, um bei der Suche nach Mora zu helfen. Während der Reise, die Familie ist mit dem Flugzeug gekommen, hat Bill einen Anruf von einer fremden Nummer verpasst. Es wurde allerdings eine Nachricht hinterlassen, und als er sich diese anhört, läuft es ihm kalt den Rücken hinunter. Denn er hört jetzt jemanden wimmern, und er glaubt, dass es eventuell Mora ist. In manchen Quellen steht auch, dass eine Stimme "Es ist kalt" gemurmelt haben soll. Von Julie wissen wir allerdings, dass das nicht der Fall war. Sie persönlich hat nie etwas derartiges gehört. Also um das klarzustellen, diesen Anruf gab es. Es gab auch dieses Wimmern und Bill hat auch wirklich geglaubt, dass es von Mora stammt. Allerdings der Satz "Es ist kalt" wurde nicht bestätigt. Bill informiert natürlich die Polizei über den Anruf und diese verfolgt ihn zurück, kann aber nur feststellen, dass er mit Hilfe einer Telefonkarte getätigt wurde, also von einem öffentlichen Telefon aus. Telefonkarten waren damals noch üblich und bevor sie zu Weihnachten das Handy geschenkt bekommen hat, hat Mora sie häufig verwendet. Aber wieso wurde nicht ermittelt, von wo der Anruf abgesetzt wurde? Jede Menge Fragen, keine Antworten.
Nachdem der Tag ohne Erfolg zu Ende geht, buchen die Familienmitglieder sowie Bill und seine Familie sich Zimmer in einem Motel. Am nächsten Tag, Donnerstag, den 12. Februar, setzt die Familie ihre Suche im Gebiet fort. Sie sprechen mit Nachbarn und der Polizei. Sie drucken Flyer, die sie überall aufhängen, und erweitern die Suche bis nach Vermont und Maine, bis zur kanadischen Grenze. Die Flyer werden an Tankstellen, Motels und in Geschäften verteilt, in der Hoffnung, dass jemand Mora auf den Bildern erkennt. Die Polizei von Haverhill gibt eine Pressemitteilung heraus, in der Mora als möglicherweise suizidgefährdet eingestuft wird. Das frustriert die Familie jetzt enorm, denn sie sind sich sicher, dass Mora garantiert keine Selbstmordgedanken hatte. Vor allem Fred ist hier sehr vehement. Er kennt seine Tochter, er kennt ihre lebensbejahende Art. Die ständigen Versuche der Polizei, ihn zu überzeugen, dass Mora möglicherweise Selbstmord begangen hat, setzen ihm sehr zu. Es fühlt sich für ihn an, als ob die Polizei eine einfache Antwort auf komplizierte Fragen sucht. Als ob die Ermittler den Fall einfach nur schnell abschließen wollen. Die Murrays empfinden das als sehr frustrierend. Wenn es nach ihnen ginge, würden Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um Mora zu finden. Aber das passiert nicht. Trotz der Frustration lässt sich die Familie nicht davon abbringen, weiterhin zu suchen. Sie sind sich sicher, dass Mora sich weder das Leben genommen hat, noch dass sie weggelaufen ist, um woanders neu anzufangen. Auch das wird jetzt nämlich von der Polizei vermutet. Für die Murrays ist beides ausgeschlossen. Doch egal, wie oft sie es der Polizei sagen, es scheint keinen Unterschied zu machen. Die Ermittler bleiben bei ihren Theorien und ignorieren die ständigen Bitten der Familie, einfach nach Mora zu suchen.
Am Nachmittag gibt der Vater von Mora gemeinsam mit Bill eine Pressekonferenz, um Moras Rückkehr zu bitten. Lokale Zeitungen nehmen die Geschichte auf und veröffentlichen den ersten von vielen Artikeln über ihr Verschwinden. Ihr Vater spricht auch mit den Westmans, die ihn freundlich in ihr Haus einladen. Von ihrem Fenster aus hat Mrs. Westman ja den Unfallort gesehen. Sie erklärt erneut, dass sie einen Mann im Auto gesehen haben will, der eine Zigarette rauchte. Die Westmans geben weiter an, dass sie nach etwa 6 Minuten das Fenster schlossen, als sie sahen, dass die Polizei eintraf. Laut ihrer Beobachtung war die Polizei zu diesem Zeitpunkt bereits gegen 7.33 Uhr vor Ort. Auch mit Butch Edward, dem Busfahrer, redet die Familie. Sie zeigen ihm ein Bild von Mora und er sagt zunächst, dass das nicht die Frau war, mit der er in jener Nacht gesprochen habe. Doch später korrigiert er sich. Fred findet das seltsam, kann sich aber, wie auch so vieles in den letzten Tagen, keinen Reim darauf machen. Der zweite Tag nach ihrem Verschwinden endet schließlich wieder ohne jegliche Spur von Mora. Die Familie ist zunehmend verzweifelt, aber gleichzeitig auch motiviert durch die Mischung aus Angst und Adrenalin, die sie durchströmt. Und auch die Ermittler leiten nun endlich den nächsten Schritt ein, wenn dieser auch leider immer noch keine groß angelegte Suchaktion ist. Am Freitag, den 13. Februar, nehmen sie Moras Zimmer im Studentenwohnheim in Augenschein. Sie durchsuchen ihren Computer
und veröffentlichen eine Nachricht in ihr Messenger-Profil, in der sie darum bitten, dass sich jeder melden soll, der in den letzten Tagen etwas von Maura gehört hat. Einige von Mauras ehemaligen Schulfreunden bieten ihre Hilfe an. Die Ermittler befragen auch ihre Kommilitonen und eine E-Mail wird an sämtliche Studenten geschickt, um sie über Mauras Verschwinden zu informieren. Außerdem nehmen sie eine Aussage von Mauras Vorgesetzter in ihrem Sicherheitsjob im Studentenheim auf. Sie befragen sie über den Vorfall in der Nacht, als Maura völlig fertig ihre Schicht abbrechen musste, nachdem sie mit ihrer Schwester Kathleen telefoniert hatte. Die Familie weitet ihre Suche derweil immer mehr aus und Mauras Vater fährt zur Polizeistation im nahen Vermont. Er ist schockiert, als er erfährt, dass die dortigen Beamten nichts von Mauras Verschwinden wissen. Ähnlich verhält es sich in der Polizeistation von Lincoln, die direkt östlich der Unfallstelle liegt. Als Julie und ihre Familie dort einen Flyer aufhängen, erfahren sie, dass die Beamten auch dort völlig ahnungslos sind. Es scheint also, dass die Ermittler die Info nicht einmal an die benachbarten Dienststellen weitergegeben haben. Und was ist mit der Fahndungsausschreibung? Wurde diese auch nicht weitergegeben oder einfach nicht beachtet? Auch das ist wie so vieles fraglich. Fred und Bill beschließen jetzt, sich Mauras Auto anzusehen, das immer noch in der Garage des Abschleppunternehmens Mike Lavoie steht. Sie stellen fest, dass der vordere Stoßdämpfer auf der Fahrerseite stark beschädigt ist. Der Schaden passt nicht zu der Berichterstattung, die einen Aufprall an einem Baum beschreibt. Die Polizei zeigt ihnen die Lappen, die in den Auspuff gestopft wurden, und Julies Vater erkennt sofort, dass es sich um eines seiner alten weißen Arbeitstücher handelt. Er hatte Maura dazu geraten, den Lappen in den Auspuff zu stopfen, damit dieser nicht so qualmt. Das war nur ein Notfalltipp, falls sie das Auto entgegen seinen Ratschlägen unbedingt noch einmal fahren müsse. Der Hintergrund ist, dass ein rauchender Wagen sofort von der Polizei gestoppt worden wäre. Und das wollte er für Maura eben vermeiden. Das Rätsel um den Lappen wäre damit gelöst, doch ein neues tut sich auf. Fred nimmt den Ersatzschlüssel, der im Reifenbereich versteckt war, und startet das Auto. Problemlos. Alle sind überrascht, weil niemand dachte, dass das Fahrzeug noch fahrbereit wäre. Warum also hat Maura ihren Weg nicht mit dem Auto fortgesetzt? Zumindest wenigstens bis zur nächsten Werkstatt, der Polizei oder einem Krankenhaus. Wie ist sie vom Unfallort fortgekommen? Fred und Bill sehen sich jetzt auch Mauras Sachen an, die auf dem Boden verteilt liegen. Es handelt sich um eine zufällige Sammlung von Toilettenartikeln, Lehrbüchern, Papieren, Laufbekleidung, Autozubehör, der Antibabypille und rezeptfreien Medikamenten. Es sind nur wenige Kleidungsstücke dabei. Und diese sind nicht für das kalte Wetter in New Hampshire geeignet. Es gibt keine Unterwäsche, nur eine einzelne Socke. Keine warme Winterkleidung. Keine eleganten Kleidungsstücke. Stattdessen finden sich ein paar langärmelige Shirts, eine Hose aus Sweatstoff, eine normale Hose, ein Sport-BH, ein normaler BH, ein paar Turnschuhe und 5 Handschuhe. Kein richtiges Gepäck. Keine Buchungsunterlagen irgendeiner Unterkunft. Nichts. Hat Maura ihre restlichen Sachen mitgenommen? Wäre eine junge Frau zu Fuß mit Gepäck nicht irgendwem aufgefallen? Aber bleiben wir noch einen Moment bei dem Auto und dem Abend, an dem es abgeschleppt und zu Mike Lavoie gebracht wurde. Denn auch in diesem Zusammenhang tun sich Rätsel auf.
Eine Einheimische namens Susan Champy, die im Loon Mountain Ski Resort in Lincoln arbeitete, etwa 25 Minuten vom Unfallort entfernt, war auf dem Heimweg von ihrer Schicht und fuhr am Abend von Mauras Verschwinden an der Unfallstelle vorbei. Sie erinnerte sich später, dass sie Mauras Auto gesehen hat. Es war weiter westlich geparkt, also nicht mehr direkt an der Unfallstelle, sondern näher an der Ecke eines verwitterten Scheunengebäudes. Sie sah ein paar Gestalten um Mauras Auto stehen, vermutlich Sergeant Smith und Feuerwehrleute. Das Auffälligste, was Susan bemerkte, war, dass Mauras Autotür offen war. Sie betonte diesen Punkt immer wieder. Auf den ersten Blick war das vielleicht kein großes Problem, da die Polizei einen Unfall untersuchte. Doch dies widersprach direkt dem offiziellen Bericht, in dem Sergeant Smith sagte, dass das Auto verschlossen gewesen sei und er am Abend von Mauras Verschwinden keinen Zugang gehabt habe. Die Frage, die sich nun stellt, ist, was bedeutet das? War es ein Fehler von Smith im Bericht? Vielleicht. aber zugegeben hat Smith das nie. Eine weitere Zeugin aus Haverhill, die am Abend vor Moras Verschwinden an der Unfallstelle vorbeifuhr, berichtete, dass sie ebenfalls die offenen Türen des Autos bemerkt hatte. Was hat es damit auf sich? Wieso behauptete Chefermittler Smith später, die Türen seien an dem Abend verschlossen gewesen? Wann und von wem wurden sie offiziell geöffnet? Wieso bemerkte die Person nicht, dass sie bereits offen waren? Und wenn man das mal weiterdenkt, was vertuscht die Polizei eventuell und warum? 6 Tage nach Moras Verschwinden, am 15. Februar, stellte Sergeant Smith endlich den Unfallbericht fertig. Moras Familie wurde immer frustrierter über die langsame Arbeit der Behörden. Sie wussten, dass die kleine Polizeistation in Haverhill nicht über die nötigen Ressourcen für einen so komplexen Fall verfügte. Also baten sie darum, das FBI hinzuzuziehen. Vor allem, weil Mora ja während ihrer Fahrt ins Ungewisse Staatsgrenzen überschritten hatte. Und für überregionale Verbrechen ist in den USA nun mal das FBI zuständig. Aber das FBI konnte nur dann helfen, wenn New Hampshire dies anforderte. Und der Staat weigerte sich, diese Hilfe zu beantragen. Trotzdem boten sie begrenzte Hilfe bei der Untersuchung rund um die Uni und die Militärakademie West Point an. 10 Tage nach Moras Verschwinden, am 19. Februar, wurde nun auch endlich eine groß angelegte Suche seitens der Polizei durchgeführt, bei der ein Leichenspürhund zum Einsatz kam. Dieser konnte Moras Spur jedoch nur 100 Meter weit verfolgen. Das liegt vielleicht daran, dass die Geruchsprobe für den Hund die schwarzen Lederhandschuhe waren, die Mora von Bill erst zu Weihnachten bekommen hatte. Die hatte sie wahrscheinlich noch nicht oft getragen. Ihre Familie fragt sich bis heute, warum nicht lieber eine Probe von ihren Laufsachen genommen worden war, die sie fast täglich trug. Es könnte natürlich auch sein, dass Moras Spur sich so schnell verloren hat, weil sie in ein Auto gestiegen ist. Das ist aber nur Spekulation. Auch die Befragungen der Menschen, die im Umkreis der Unfallstelle wohnten, ergaben leider nichts.
Tja, und das waren jetzt erstmal die frustrierenden ersten Tage nach Moras Verschwinden. Es gab zahllose unbeantwortete Fragen, Spannungen zwischen der Familie und der Polizei und keine Spur von Mora. Den Murrays wurde klar, sie mussten an die Öffentlichkeit gehen. Und das taten sie dann auch. Julies Vater Fred und Bill traten in den Medien auf, unter anderem bei CNN und Good Morning America. Doch wenig später musste Bill zurück nach Oklahoma, um auf der Basis wieder seinen Dienst anzutreten. Und nun begann für die Murrays eine Zeit, die bis heute anhält. Die Zeit danach. Die Zeit einer Suche, die einfach nicht enden will. Julie und ihre Familie reisten unermüdlich nach New Hampshire, immer wieder, Jahr für Jahr. Auch heute noch setzt sich ihre Suche fort. Zusammen mit einer stetig wachsenden Zahl von Freiwilligen. Moras Vater übernahm bei jeder dieser Suchen die Führung. Julie erinnert sich in ihrem Podcast an seine unerschütterliche Entschlossenheit und das unfassbare Engagement, das er an den Tag legte. Oft setzte er seine eigene Gesundheit aufs Spiel, ohne Rücksicht auf seine körperliche Belastungsgrenze. Die Bemühungen, seine Tochter zu finden, waren für ihn eine Mission, die ihn an die Grenzen des Möglichen führte. Julie war Zeugin davon, wie ihr Vater sich bis zum Äußersten quälte, um seine Tochter zu finden. Zum Beispiel erinnert sie sich an einen Tag, an dem er ohne jegliche Erfahrung mit einem Sicherheitsgeschirr in einen Minenschacht hinabstieg. Fred ließ nichts unversucht, die Suche nach Mora wurde zu seiner Lebensaufgabe. Aber Moras Verschwinden war nicht alles, womit er sich in dieser Zeit herumschlagen musste. Die Familie wurde auch angefeindet, wurde als kaputt dargestellt oder als heuchlerisch, weil sie die Möglichkeiten, dass Mora weggelaufen war oder Suizid begangen haben könnte, so vehement ablehnten. Doch Fred ließ all das nicht an sich heran. Er blieb unerschütterlich. Er hatte nur ein Ziel, Mora zu finden. Es spielte keine Rolle für ihn, ob er mit Feindseligkeit oder Skepsis konfrontiert wurde. Inzwischen ist Fred über 80 und macht immer noch weiter. Er sagt oft, egal was passiert, ich werde niemals aufhören, nach Mora zu suchen. Das Problem ist aber, dass auch seine und die Ressourcen der Familie begrenzt sind. Die Reisen, die Suchaktion, die Öffentlichkeitsarbeit. All das ist zeitaufwendig und teuer. Doch jeder neue kleine Hinweis, der reinkommt, bestärkt die Murrays wieder in ihrem Handeln. In den vergangenen Jahren reisten sie zu verschiedenen Orten, von denen sie gehört hatten, dass diese möglicherweise mit Moras Verschwinden in Verbindung standen. Sie sprachen mit immer mehr Menschen und erhielten immer mehr Hinweise. Und hier kommen wir nun zu den Theorien im Fall des Verschwindens von Maura Murray.
Theorie 1, die sogenannten Loon Mountain 3. Diese drei jungen Männer, die in einer nahegelegenen Skireparaturwerkstatt in Loon Mountain arbeiteten, sollen am Abend von Moras Verschwinden nicht zur Arbeit erschienen sein. Menschen begannen, sie in Verbindung mit Moras Fall zu bringen, als die Loon Mountain 3. Die Polizei versicherte Julie und ihrer Familie, dass sie den Hinweisen nachgegangen waren, dabei aber nichts herausgekommen sei. Doch die Gerüchteküche brodelte weiter. Und es war die Rede von einer Nacht, die mit einer Party begonnen habe, auf der es Drogen gab, und die mit einem Holzschredder geendet habe. Diese Infos haben wir aus Julie Murrays Podcast. Es gibt im Internet natürlich viele weitere Spekulationen um diese drei Männer. Teils fallen sogar Namen, und es wird spekuliert, dass einer der Väter der Männer ein Fundamentbauunternehmen besitze und am Tag nach Moras Verschwinden bei sich zu Hause Beton gegossen habe. Dann heißt es natürlich, eventuell habe man Maura dort einbetoniert. Wir möchten aber betonen, das sind alles wilde Spekulationen und Gerüchte. Aus dem Grund nennen wir die Namen der Männer hier auch nicht.
Theorie 2. Eine weitere Theorie kam auf, als Fred Murray, nachdem er von der Arbeit der Polizei vor Ort immer wieder enttäuscht wurde, den Kontakt zu einem Mann namens John Smith suchte. John, ein ehemaliger Polizist aus Woodsville, mit einer ausgeprägten Neugier und jeder Menge Wissen über die Gegend, wurde für Fred zu einem wichtigen Unterstützer. Als ehemaliger Polizist und jemand, der in der Gegend gut vernetzt war, nahm er es nicht einfach hin, dass die Polizei die Ermittlungen nur so schleppend vorantrieb. Und er war jetzt bereit, der Familie zu helfen. Doch die Polizei wollte nicht, dass John sich einmischte. Das wurde ihm immer wieder ganz deutlich mitgeteilt. Und nicht nur das. Zwei Beamte drohten ihm sogar, dass er wegen der, in Anführungsstrichen, Behinderung einer Ermittlung Ärger bekommen würde. Er sollte sich also raushalten. Dennoch ließ sich John nicht entmutigen. Und mit Hilfe von John geriet nun ein neuer Verdächtiger in den Fokus. Claude Moulton. Claude wurde durch das Verhalten seines Bruders Larry verdächtig. Larry übergab Moras Vater Fred ein blutbeflecktes Messer, von dem er annahm, es könnte mit Moras Verschwinden in Verbindung stehen. Fred leitete dieses Messer sofort an die Polizei weiter und die nahm Claude dann genauer unter die Lupe. Claude lebte in einem Haus in der Nähe der Unfallstelle, an der Moras Auto gefunden wurde. Dieses Haus wurde 2006 von der Polizei durchsucht, wobei Leichenspürhunde in einem Schrank anschlugen und dort Blutspuren entdeckt wurden. Allerdings konnten diese Spuren nicht eindeutig Maura zugeordnet werden. Es ist allerdings sicher, dass sie von einem Menschen stammen. Als Ermittler Claude auf das menschliche Blut im Schrank ansprachen, tat er überrascht und konnte sich angeblich keinen Reim darauf machen. Zusätzlich existiert ein Tagebucheintrag von Claude, datiert auf den Tag nach Mauras Verschwinden, in dem er von der Begegnung mit einem Engel spricht und er sagt dann auch noch, dass er sie zu einem Engel gemacht habe. Das ist aber nicht alles. Claude arbeitete Berichten zufolge an einem Ort, der in der Lage war, Autos zu verschrotten, und es wird behauptet, dass er sein eigenes Fahrzeug kurz nach Moras Verschwinden entsorgt habe. Claude versucht sich von der Verantwortung für Moras Verschwinden zu distanzieren, indem er behauptet, er sei zur fraglichen Zeit beruflich unterwegs gewesen. Wo genau, daran kann er sich allerdings nicht erinnern. Fred sprach dann auch mit Claudes Freundin, die sehr nervös und zudem unkooperativ war. Jahre später meldete sich dann allerdings Larrys Tochter, die sich an einen heftigen Streit zwischen den Brüdern kurz nach Moras Verschwinden erinnerte. Sie berichtet auch, dass Larry sie nie allein mit Claude lassen wollte. Trotz dieser Hinweise konnte allerdings keine direkte Verbindung zwischen Claude und Moras Verschwinden nachgewiesen werden.
Theorie 3. Israel Keys. Eine weitere Theorie rund um Moras Verschwinden besagt, dass der Serienmörder Israel Keys involviert gewesen sein könnte. Keith, der für mehrere Morde verantwortlich gemacht wird, war für seine Reisen quer durch die USA bekannt. Einige spekulieren, dass er sich zum Zeitpunkt von Moras Verschwinden in New Hampshire aufgehalten haben könnte. Allerdings gibt es keine konkreten Beweise, die diese Verbindung stützen. Tatsächlich deuten Aufzeichnungen darauf hin, dass Keith in der fraglichen Zeit in einem ganz anderen Teil des Landes war.
Und auch das Verhalten der Polizei wirft immer wieder Fragen auf und sorgt für Spekulationen. Beispielsweise liefen die Ermittlungen ja von Anfang an schleppend. Aber trotzdem werden sie immer noch als laufendes Verfahren behandelt. Die Polizei behauptet, die Akten des trotz in den USA geltenden Freedom of Information Act nicht vollständig freigeben zu können, da sie eine 75-prozentige Wahrscheinlichkeit hätten, einen Täter zu benennen und es die Ermittlungen gefährden würde, sie der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Die Freigabe wurde sogar vor Gericht verhandelt, aber die Ermittler bekamen Recht. Dies führte zur Einführung der sogenannten Murray Exemption, die es dem Staat bis heute erlaubt, Akten aufgrund laufender Ermittlungen zurückzuhalten. Und leider ist das noch nicht alles. Etwas weiteres Seltsames geschah im Zuge der Ermittlungen. Zwischenzeitlich gab es die Vermutung, dass Moras Leiche in einem Gewässer nahe der Unfallstelle liegen könnte. Was im Zusammenhang damit geschah, fassen wir euch jetzt stark zusammen. Die Gewässer wurden per Unterwassersonar untersucht und ein von der Größe her passendes Objekt am Grund entdeckt. Es handelte sich um ein Objekt von etwa 3x5 Fuß, das sie im Schlamm vermuteten. Als sie dann mit einem kleinen Roboter versuchten, das Objekt genauer zu untersuchen, stießen sie aufgrund der trüben Sicht auf Schwierigkeiten. Doch als sie einige Zeit später mit besserer Ausrüstung zurückkehrten, war das Objekt verschwunden. Und der Begriff Objekt ist hier vielleicht etwas irreführend, denn man ging davon aus, dass es bei diesem, ja, Objekt, das man da unter Wasser gefunden hat, dass es sich dabei um eine Leiche handeln könnte. Aber das konnte man natürlich nicht so genau erkennen und deswegen sprach man erstmal nur von einem Objekt, das von der Größe her aber eben Moras Körper hätte sein können. Ja, und dieses Objekt war nun eben verschwunden. Und es kam heraus, die örtliche Polizei hatte die Suche in dem Gewässer aus der Ferne beobachtet. Hatten sie dafür gesorgt, dass das Objekt am Grund verschwand, bevor es offiziell geborgen werden konnte? Das seltsame Verhalten der Ermittler zeigte sich auch im Umgang mit Moras Auto. Schließlich wurde es doch noch forensisch untersucht und es stellte sich heraus, dass der Tank fast voll war. Mora musste also noch getankt haben. Wieso bemühte man sich jetzt nicht um die Überwachungsaufnahmen einer entsprechenden Tankstelle in der Nähe? Zudem waren Schäden an der Windschutzscheibe und am Rückspiegel erkennbar, die durch unbekannte Objekte verursacht worden sein könnten. Auch das Vorhandensein von roten Flecken und mysteriösen braunen Schmierflecken auf dem Fahrzeug wiesen auf weitere, ungelöste Fragen hin, die nie gründlich untersucht wurden. Außerdem wurde in Moras Auto ein Ersatzteil eines Chryslers gefunden. Darauf konnte sich keiner einen Reim machen. Es scheint aber auch niemand wirklich versucht zu haben, zumindest niemand von den Ermittlern. Weshalb diese schlampige Ermittlung? Wird etwas vertuscht? Und wenn ja, was? Oder nimmt man Moras Verschwinden einfach nicht ernst genug? In diesem Zusammenhang ist auch noch spannend, dass Moras Handy und ihre Bankkarte nicht im Auto gefunden worden sind. Keines von beiden, weder das Handy noch die Karten, wurden nach ihrem Verschwinden je wieder genutzt. Und auch hier stellt sich die Frage, wenn Mora wirklich diejenige war, die bei Bill angerufen hat. Warum hat sie das dann nicht von ihrem Handy aus getan, das sie dabei hatte? Wieso sollte sie eine nächste öffentliche Telefonzelle angesteuert haben?
In den Fokus von Internetdetektiven gerieten auch immer wieder Bill sowie Hussein. Bill wurde 2019 wegen sexuellen Missbrauchs dritten Grades einer Arbeitskollegin im Jahr 2011 angeklagt. Er bekannte sich schuldig, jedoch nur für einfache Körperverletzungen. Folgendes war geschehen. Am 17. März 2011 feierte die Frau den St. Patrick's Day mit Kollegen. Als sie später ins Büro zurückkehrte, um ihre Jacke zu holen, sperrte sie sich versehentlich ein. Bill, der die Schlüssel hatte, wurde gerufen, um die Türen zu öffnen. Doch anstatt sie zu befreien, schloss er sie in einem Konferenzraum ein, machte das Licht aus und bedrängte sie körperlich. Er drückte sich gegen ihren Rücken, was in der Folge zu einer Anklage wegen sexuellen Übergriffs führte. Es gibt jedoch keine Hinweise darauf, dass diese Anklage in direktem Zusammenhang mit Maura steht. Und Bill war ja auch erwiesenermaßen gar nicht in Mauras Nähe, als sie verschwand. Er war in Oklahoma. Hussein, der genau wie Bill von Anfang an mit den Behörden kooperierte, gab an, Maura hätte ihm gegenüber geäußert, dass sie Bill als zu kontrollierend empfand und von ihm weg wollte. Aber wie gesagt, auch Hussein gerät immer wieder in den Fokus. Er war damals aktiv im Outing Club der Universität, der Outdoor-Aktivitäten für Studenten anbot und hatte Zugang zu einer Hütte in den White Mountains, die für Mitglieder des Clubs reserviert war. Es wird spekuliert, dass Maura möglicherweise beabsichtigte, diese Hütte aufzusuchen, als sie verschwand. Einige Theorien besagen auch, dass Maura möglicherweise in die White Mountains reisen wollte, um dort heimlich Zeit mit Hussein Baghdadi zu verbringen. Es gibt jedoch keine konkreten Beweise, die diese Annahme bestätigen. Die Ermittlungen haben keine Hinweise darauf ergeben, dass Baghdadi in ihr Verschwinden verwickelt war.
Ja, und nun bleiben schlussendlich nur noch sehr vage Theorien über. Hatte Maura vielleicht eine Kopfverletzung von dem Unfall zuvor, irrte ziellos umher und erfror irgendwann? Aber warum wurde sie dann bis heute nicht gefunden? Geriet sie vielleicht jemandem in die Hände, gegen den nie ermittelt wurde? Möglich ist leider alles, denn bis heute weiß man nichts Konkretes über den Verbleib von Maura. Das Mysterium von ihrem Verschwinden bleibt somit ungelöst und ihre Familie hofft weiterhin auf Antworten. Inzwischen sind jedoch auch Mauras Mutter sowie ihre Schwester Kathleen und ihr Bruder Fred verstorben. Julie, Curtis und natürlich Mauras Vater Fred kämpfen weiter für die Wahrheit. Denn eines ist sicher: Menschen verschwinden nicht einfach. Irgendwo muss es noch einen Hinweis auf Maura geben. Und es bleibt nur zu hoffen, dass ihre Familie diesen entscheidenden Hinweis irgendwann erhält. Ja, aber mich würde jetzt natürlich wieder deine Meinung dazu interessieren, Sarah. Was sagst du, was denkst du? Hast du irgendeine Ahnung, was mit Maura passiert sein könnte? Was hältst du für am wahrscheinlichsten?
Also, ich wüsste natürlich sehr, sehr gerne, was mit Maura passiert ist. Ich finde den Fall unfassbar rätselhaft. Ich habe mir da auch wirklich den Kopf drüber zerbrochen. Ich denke am ehesten, dass dieser Claude Moulton was damit zu tun hat.
Ich auch,
oder? Also wenn so einer da in der Nähe wohnt, der noch so komische Andeutungen macht, der so komische Aufzeichnungen hat, der ja auf jeden Fall menschliches Blut irgendwie in seinem Haus hat, auch wenn es nicht ihres ist.
Naja, man weiß nicht, ob sie es ist. Da steht ja nur, das konnte nicht eindeutig nachgewiesen werden. Und da ist natürlich die Frage auch, warum nicht? Ist da wieder einfach nur schlampig ermittelt worden? War das irgendwie nicht gut genug? War die Spur irgendwie so weit zerstört, dass man nur noch sagen könnte, das ist menschliches Blut? Das weiß man ja nicht genau.
Stimmt, man geht ja immer davon aus, so ein winzig kleiner Fleck DNA reicht aus, um irgendwas festzustellen, aber es ist ja gar nicht so, ne? Man braucht ja dann doch immer relativ viel, um was ermitteln zu können. Also fährt halt.
Na, ich glaube nicht unbedingt. Ich glaube, das kommt auf die Qualität der DNA-Spur an. Ich glaube, wenn du eine richtig gute Qualität hast, kann das schon ein ganz kleines bisschen reichen, aber man weiß ja einfach in dem Fall auch nichts über die Spur.
Nee, leider nicht. Es regt mich sowieso auf, wie die Polizei in dem Fall mal wieder ermittelt hat. Ich finde das so frech, dass sie schon ein paar Tage nach ihrem Verschwinden versucht haben, quasi der Familie einzureden, dass sie entweder Selbstmord begangen hat oder sich irgendwie abgesetzt hat. Ich meine, was soll man denn anstelle der Familie dann machen? Was erwarten die denn? Soll man sagen, ach so, okay, ja dann?
Oder? Ja, also das habe ich auch manchmal das Gefühl, das ist immer so die allereinfachste Lösung. Wenn die nicht weiterkommen, dann sagen sie ja, dann ist die Person halt freiwillig abgehauen, beginnt irgendwo ein neues Leben oder ist freiwillig abgehauen und bringt sich irgendwo um oder hat sich irgendwo umgebracht. Finde ich auch total schwachsinnig. Und man muss ja auch immer so ein bisschen alles mal im Zusammenhang sehen. Also was soll sie jetzt im Prinzip beschlossen haben? Sie hat jetzt beschlossen, sich an dem Urlaubsort, zu dem sie angeblich wollte, für den es aber keine Buchung gibt oder für den man zumindest keine Buchung gefunden hat, da ist sie jetzt hingefahren, in der Hoffnung, sich eine Auszeit nehmen zu können und wieder zu sich zu finden, oder ist sie dann in der Hoffnung dann gefahren, sich umzubringen? Und hat sie dann einfach spontan, nachdem sie den Unfall hatte, beschlossen, ach, ich bringe mich jetzt einfach irgendwo anders mal eben um? Oder ist dieser Suizidgedanke erst aufgekommen, nachdem sie dann den neuen Unfall hatte? Oder ich verstehe mal nicht so, manchmal wie weltfremd so Ermittler denken können.
Ja, ich glaube, die sind gar nicht so weltfremd. Ich glaube, da steckt dann tatsächlich oft einfach nur Dickfälligkeit. Also sorry, aber ich glaube, es steckt einfach oft Dickfälligkeit und Faulheit dahinter, weil du würdest doch diesen Schluss ziehen, dass sie jetzt wahrscheinlich nicht plötzlich gesagt hat, oh mein Gott, ich renne in den Wald und sterbe da. Also ist ja schon sehr, sehr abwegig, ne?
Ja, vor allen Dingen hat sie dann ihr Handy ja mitgenommen. Also das ist ja auch ein Punkt, den ich irgendwie total komisch finde, dass sie Also es wirkt ja, also für mich wirkt das alles irgendwie, als wäre sie von dem Ort des Geschehens mitgenommen worden, weggenommen worden. Das ist das Einzige, was irgendwie für mich passt. Sie hatte diesen Unfall und dann, ja, hat sie eben auf den Rettungsdienst gewartet, hatte ihr Handy in der Hand, also das kann ich mir einfach gut vorstellen. Und dann kam irgendjemand, der sie da weggeschnappt hat. Vielleicht hat sich auch jemand irgendwie als Helfer ausgegeben und sie ist deswegen irgendwie ins Auto gestiegen. Kann ja sein, dass sie irgendwie angekommen ist, ja, sie hatten hier einen Unfall, ich nehme sie jetzt mit, die Polizei kümmert sich gleich darum, wir fahren jetzt zur Wache oder was auch immer. Kann ja sein, das passt aber für mich dann am ehesten, dass auch nicht wirklich viel aus dem Auto irgendwie gefehlt hat und so.
Mhm.
Und ja, dass eben das Handy weg war. Und dann wer weiß, ob sie nicht dann es irgendwie geschafft hat, zu irgendeinem Zeitpunkt kurz mal wegzulaufen, zu entkommen. Also der Entführer wird ja vermutlich das Handy weggenommen haben. Und dann hat sie diesen Anruf getätigt aus dieser öffentlichen Telefonzelle, so leise und wimmernd. Vielleicht, weil der in der Nähe war oder so.
Mhm.
Ja, das könnte ich mir total gut vorstellen. Das ist so ein Szenario, was ich mir da am ehesten zusammenreimen kann anhand der Dinge, die wir so wissen.
Könnte ich mir auch gut vorstellen, weil sie war ja eine sehr, sehr gute Läuferin. Insofern, wenn es ihr gelungen ist, abzuhauen, kann ich mir auch vorstellen, dass sie es relativ schnell von seinem Grundstück runter und zur nächsten Telefonzelle geschafft hat.
Ja, und dann aber umso tragischer, wenn er sie dann irgendwie wieder eingefangen hat. Ja, und wenn er vorhatte, sie in, ich sag jetzt mal, den Anführungsstrichen irgendwie zu behalten, dann glaube ich, dass er spätestens, nachdem sie ihm weggelaufen ist, diesen Entschluss über Bord geworfen hat und ja, dass dann eben das Messer zum Einsatz kam, so.
Ja, was dann wirklich noch umso tragischer ist. Worauf ich mir gar keinen Reim machen kann, ist, dass es angeblich keine Fußspuren gegeben haben soll, die vom Auto weggeführt haben.
Naja, das könnte ich mir schon vorstellen. Also sie stand da halt einfach, hat auf Rettungskräfte gewartet. Irgendwer kam vorbei und hat sie halt in sein Auto gelockt.
Aber selbst dann muss es ja, man steigt ja, also er muss dann ja zu ihrem Auto gegangen sein und sie...
Naja, muss sie nicht muss unbedingt, der muss an sein. Der Straße ja nur angehalten haben. Die Straße war ja so weit geräumt. In der Straße hat man ja keine Fußabdrücke sehen können. Und es gab ja um ihren Wagen herum Fußabdrücke, gehe ich mal von aus.
Ja, wahrscheinlich
es ging
schon,
ja nur darum, dass die nicht in den Wald geführt haben.
Ja, gut, okay. Das
und die Familie
schon
dachte
sein.
Dann ja auch, dass es sein könnte, dass sie an der Straße eben entlang gelaufen ist und dass man die Fußabdrücke einfach nicht sieht, weil diese geräumt war. Also das kann ich mir schon wirklich sehr, sehr gut so vorstellen.
Ja gut, das könnte wirklich sein. Und an sich schätze ich Maura zwar nicht als jemanden ein, der so ohne weiteres zu irgendwem ins Auto gestiegen wäre, aber vielleicht hat er ja gesagt, die Polizei schickt mich, ich fahre dich zum Revier oder hat sich irgendwie sogar als Polizist ausgegeben oder so. Man weiß ja dann bei sowas auch immer nicht. Und sie wird ja wahrscheinlich auch nach ihren zwei Unfällen da ziemlich durch den Wind gewesen sein. Was hältst du denn von Julies Theorie mit der Kopfverletzung?
Eigentlich nicht so viel, zumindest nicht im Zusammenhang mit dem Verschwinden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie eine Kopfverletzung von dem ersten Unfall davongetragen hat. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese Kopfverletzung vielleicht so zu Verwirrung geführt hat, dazu, dass sie nicht so richtig einen klaren Gedanken fassen konnte. Also ich hatte ja auch schon extrem oft eine Gehirnerschütterung und ich weiß, dass man danach so übelst bematscht ist irgendwie im Kopf und deswegen könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass sie solche für sie eher untypischen und unvernünftigen Entscheidungen getroffen hat, wie ich fahre jetzt noch mit einem kaputten Auto los oder so. Mhm. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass insoweit eine Kopfverletzung dafür verantwortlich ist. Ich glaube aber nicht, dass sie aufgrund von irgendeiner Kopfverletzung losgelaufen ist und dann irgendwie erfroren, gestorben, gestürzt. Ich weiß nicht, was sein könnte. Das glaube ich irgendwie nicht.
Nee, das glaube ich eigentlich auch nicht. Und diese Loon Mountain 3, die habe ich eigentlich auch nicht in Verdacht, weil wenn man sich das mal durchliest, was es da im Internet alles zugibt, also das ist wirklich wild. Und das klingt für mich auch so ein bisschen wie die Auflösung aus einem Horrorfilm. Dann kamen da drei Typen, die Loon Mountain 3 und dann gab es einen Holzhäcksler und kann man sich ja vorstellen, was sie dann angeblich da mit ihr gemacht haben. Aber klingt für mich irgendwie ein bisschen sehr reißerisch.
Ja gut, es gibt ja auch Fälle, die extrem ja jenseits von allem sind, was man sich so vorstellen und ausdenken kann. Aber ich glaube, das in dem Fall tatsächlich auch nicht. Was ich immer noch komisch finde, ist diese angeblich aufglimmende Zigarette im Auto.
Mhm.
Weil ich meine, eine aufglimmende Zigarette und ein Handy-Display sehen ja schon unterschiedlich aus.
Mhm.
Das finde ich auch komisch. Da frage ich mich, ob Maura denn wirklich alleine war. Aber dann denke ich auch, wenn jemand mit ihr im Auto war, dann wird dieserjenige ja nicht zufällig oder spontan entschieden haben, ihr irgendetwas anzutun, nachdem sie diesen Unfall gebaut hat und nachdem, ja, da ja jetzt auch schon irgendwie klar war, dass Rettungskräfte eintreffen würden. Also da denke ich dann doch eher, dass die Frau sich irgendwie verguckt hat, auch wenn ich mir nicht richtig vorstellen kann, wie das gehen soll.
Ich denke das auch. Also der Einzige, der da ja dann theoretisch in Frage käme und ihr was angetan haben könnte, weil er nun mal Zugriff zu einer Immobilie da in der Gegend hätte, wäre ja Hussein gewesen. Aber ich denke, den hätte dann wahrscheinlich der Butch gesehen, als er da vorbeigekommen ist und der quasi in ihr Fenster reingeguckt hat. Wenn da noch jemand neben ihr gesessen hätte, den hätte man ja gesehen. Und ich wüsste bei ihm auch wirklich nicht, was er für ein Motiv haben sollte. Die Sache zwischen denen, die war ja beendet, das war ja nur so eine kleine Affäre. Und es war ja jetzt auch nicht so. Es ist ja manchmal das Motiv, dass dann der Mann eine Familie zu Hause hat und nicht möchte, dass die Affäre aufliegt. Aber war ja bei ihm auch nicht so. Er war einfach ein junger Single, Uni-Mitarbeiter. Warum sollte er ihr was angetan haben?
Ja, das glaube ich auch nicht. Also da könnte ich mir noch eher vorstellen, dass sie mit den Nerven so runter war, dass sie in den letzten Tagen selber angefangen hat zu rauchen oder so. Und dass das ihre eigene Zigarette war. Also das dann noch eher, als dass sie da nicht alleine im Auto war.
Ja, also sind wir beide bei Claude Moulton am ehesten.
Ja, also schon irgendwie am ehesten, ja. Würde ich sagen, also was anderes passt für mich nicht so richtig. Aber naja, das sind halt auch nur wirklich Spekulationen, wir wissen es halt nicht. Ne? Kann natürlich auch irgendein ganz anderer Täter sein. Wie oft war das schon, dass man gedacht hat, oh, der passt jetzt aber als Täter. Oh, der passt jetzt als Täter aber auch. Mhm. Hey, noch eine dritte Person, die passt aber auch als Täter. Und wo es einfach so viele komische Zufälle sind, die da zusammenkommen und wo man dann einfach bei der ersten Person schon direkt denkt, naja, der muss es ja gewesen sein, anders geht's ja nicht. Und dann ploppen da plötzlich noch 2, 3, 4, 5 andere Verdächtige auf.
Ja, und wie oft war es auch schon so, dass eine Person in eine Notlage geraten ist und dass ausgerechnet in dieser Notlage die falsche Person vorbeikam, sich denjenigen oder diejenige geschnappt hat und man hat nie oder nur nach ganz vielen Jahren durch Zufall erfahren, was da passiert ist. Ne?
Also ja, das finde ich auch immer so schlimm. Und ich glaube, man ist dann auch in so einer Situation einfach ein leichtes Opfer, weil wenn man gerade in einer Notlage ist, man ist ja sowieso wahrscheinlich dann schon total überrumpelt, weil einem was Schlimmes passiert ist, womit man nicht so gerechnet hat. Bei ihr dann sogar auch noch zweimal, also ich meine, sie hat jetzt zweimal diesen Unfall.
Mhm.
Und ich glaube, du rechnest dann einfach nicht damit, dass du so sehr die Arschkarte haben kannst, dass da jetzt dir noch zum dritten Mal was passiert.
Mhm.
Dass jetzt derjenige, der dir Hilfe anbietet, irgendwas antun könnte. Und ich glaube, das ist wirklich auch das Tückische daran, warum so viele Menschen, die irgendwie in der Notlage sind, oftmals an die Falschen geraten, weil die dann in dem Moment einfach empfänglich dafür sind und diese Schweine das dann ausnutzen.
Ja, ja, klar, du bist dann verletzlich in dem Moment und die wissen genau, wo sie einhaken müssen. In dem Zusammenhang spannender Punkt ist ja dieses Polizeiauto, was da gestanden haben soll, bevor die Polizei offiziell überhaupt eingetroffen ist.
Das ist natürlich ein Punkt, wie du gerade schon gesagt hast. Dieser Claude könnte sich als Polizist verkleidet haben oder aber es könnte auch einfach ein Polizist gewesen sein und dann wiederum könnte man sich natürlich auch total gut vorstellen, warum die Polizei dann hier und da schlampig ermittelt hat. Vielleicht dieses Objekt, diesen Körper hat verschwinden lassen, der dann in dem Gewässer gefunden worden ist und so weiter. Weil auch das kommt ja leider relativ häufig vor. Oder
ja.
Das heißt relativ häufig, aber es kommt vor, dass Polizisten einander und ihre Straftaten decken.
Ja, und das vielleicht ja auch noch nicht mal immer so aus böser Absicht. Spinnen wir das nochmal kurz weiter. Polizist X hat Mist gebaut mit Maura. Und erzählt auf dem Revier, du hör mal, ich habe sie mit zu mir nach Hause genommen, ich wollte ihr nur helfen, aber dann ist sie völlig ausgerastet, irgendwas war wohl mit ihrem Kopf, vielleicht hatte sie eine Verletzung, sie hat mich angegriffen, in Notwehr habe ich bla 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 so und so. Und schon haben die Menschen, die ihn dann decken, eine Legitimation für sich. Solche Geschichten gibt's ja nun mal auch. Es geht ja keiner hin und erzählt eiskalt, du hör mal, ich habe die entführt und vergewaltigt und jetzt habe ich irgendwie ein Problem, weil das darf nicht aufliegen.
Nein, und was natürlich auch sein kann, ist, dass sie ja direkten Zugriff auf Beweise haben und dann eher was verschwinden lassen können. Man weiß auch nicht, ob das nicht so ist wie in Filmen, so, ja, du schuldest mir noch einen Gefallen, lass mal den Beweis verschwinden und dann wird da gar nicht großartig nachgefragt. Oder aber, was natürlich auch, finde ich, sehr, sehr wahrscheinlich ist, ist, dass Polizisten eine Aussage von einem anderen Polizisten, ja, sehr viel Glauben schenken. Und man weiß ja nicht, was dieser Polizist vielleicht auch intern ausgesagt hat. Vielleicht hat er gesagt, ja, die stand völlig neben sich, ist dann da in den Wald gerannt oder was auch immer.
Mhm.
Ich holte dann noch hinterher, konnte sie aber nicht mehr finden und ich gehe am ehesten davon aus, dass die Selbstmord begangen hat, weil die war so neben sich. Und dann denkt man ja nicht, wahrscheinlich als Polizeikollege, ja, der hat jetzt irgendwie einen Grund dazu lügen, sondern man glaubt dem, glaube ich, am ehesten und denkt dann, naja, klar, dass die Familie die Suizidtheorie nicht wahrhaben möchte.
Ja klar, man nimmt sein eigenes Umfeld ja nicht als verdächtig wahr, aber wenn man dann eben so Sachen hört wie, ja, die war auch schon in Diebstahl verwickelt und dies und das und Essstörung, denkt man sich, ja gut.
Ja, das war ja bei uns genau dasselbe. Das haben wir ja in der letzten Folge auch schon gesagt, dass wir am Anfang so ein bisschen, ja, voreingenommen an den Fall rangegangen sind, eben wegen der verschiedenen Dokus, die wir bereits über Maura gesehen haben. Und wir haben ja beide so ein bisschen gedacht, naja, junge Frau, die ziemlich neben der Spur ist und es kam uns ja, glaube ich, beiden jetzt nicht so unwahrscheinlich vor, dass sie vielleicht Selbstmord begangen hat oder dass sie einfach irgendwo ein neues Leben angefangen hat, weil sie mit allem so überfordert war, ne?
Genau, und ich habe sogar auch noch gedacht, okay, Maura, diese Diebstahlgeschichten und weiß ich nicht was alles, Kathleen hat das Alkoholproblem. Und als ich nur diese beiden Sachen wusste, dachte ich auch noch so, ob das mal so die tollste Familie ist, aus der sie kommt.
Ja, man hat dann gleich diese Vorurteile,
ja.
Wenn eben nur diese negativen Dinge, die ja irgendwie in jeder Familie aber stattfinden können und wahrscheinlich auch stattfinden,
klar.
Die nimmt man dann aber nur berichtet nur darüber und schon entsteht ein völlig falsches Bild.
Ja, ganz genau. Da ist man manchmal dann wirklich so ziemlich voreingenommen. Und es ist ja, also die Murrays, die sind ja eine tolle Familie eigentlich. Die haben sich ja total eingesetzt, als sie weg war. Und mir tut das auch total leid, dass da seitdem noch so viel Schlimmes passiert ist, dass so viele der Geschwister gestorben sind und dass es einfach auch im Moras Fall bis heute keine Antwort gibt und keine Ruhe.
Ja, das ist ganz schlimm. Und ich bin auch umso froher, dass wir mit der Julie reden konnten. Und ja, wir hoffen, dass wir auch vielleicht mit euren Vorurteilen so ein bisschen aufräumen konnten, falls ihr welche hattet, falls ihr den Fall schon kanntet oder so.
Ja, auf jeden Fall. Und lasst uns unbedingt gerne wissen, was ihr über den Fall denkt. Erzählt uns eure Theorie oder erzählt uns, welche von unseren Theorien ihr am wahrscheinlichsten findet. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet, in den Kommentaren, auf einem Podcast-Portal, auf Instagram, auf YouTube. Erzählt einfach mal.
Ja, und Moras Fall war ja, wie gesagt, ein Wunschfall. Und für alle, die sich jetzt fragen, ob wir in Zukunft nur noch bekannte Fälle machen oder nur noch Wunschfälle machen, nein, natürlich nicht. Es wird auch wieder jede Menge unbekanntere Fälle von uns geben. Ja, aber es ist eben nicht unsere oberste Priorität. Also wir suchen unsere Fälle nicht nach Bekanntheitsgrad aus, sondern wir behandeln hier vor allen Dingen die Fälle, zu denen es viele Informationen gibt, über die wir viel nachgedacht haben, die bei uns hängen geblieben sind. Oder auch Fälle, von denen wir glauben, dass wir eventuell noch irgendwas damit bewirken können, wenn wir darüber sprechen. Ja, und wie es jetzt auch aktuell häufiger der Fall war, behandeln wir auch gerne Fälle, die ihr uns vorschlagt. Vor allen Dingen, wenn sie gehäuft genannt werden. Und was wir natürlich auch extrem gerne machen, ist Fälle mit Angehörigen. Fälle, wo wir sehen, da ist die Familie noch ganz stark involviert. Und darüber berichten wir dann natürlich gerne, weil wir einfach möchten, dass diese verschwundenen Menschen dann nicht in Vergessenheit geraten. Und ja, man hat ja immer so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht hört das die eine richtige Person. Ja, aber wie gesagt, Mord hoch 2 wird natürlich weiterhin durchmischt bleiben. Trotzdem möchten wir euch jetzt noch um eine Sache bitten, denn in der letzten Zeit sind mehrere Anfragen gekommen zu, ja, bekannten Fällen. Darunter der Fall Tristan Brübach, Maddie McCann, Rebecca Reusch, die Hinterkaifeck-Morde und der Fall vom kleinen Pascal aus Burbach. Also, das sind alles bekannte Fälle, aber auch total unterschiedliche Fälle. Und unsere Frage ist jetzt, welchen dieser Fälle würdet ihr gerne mal von uns hören? Und normalerweise laufen unsere Abstimmungen ja immer auf Instagram. Da haben wir aber viel weniger Follower, als wir eigentlich Hörer haben. Also holt das bitte mal ganz schnell nach. Und wir haben jetzt gedacht, dass wir die Frage jetzt auch mal an dieser Stelle weitergeben. Also hinterlasst uns gerne einen Kommentar, welchen dieser Fälle ihr am liebsten in Zukunft von uns hören möchtet. Oder ihr könnt auch das Spotify-Abstimmungstool benutzen. Ich glaube aber, das ist immer nur eine Woche online. Deswegen ansonsten einfach bitte in die Kommentare schreiben. Folgt uns natürlich auch gerne auf Instagram, um keine Folgenankündigungen zu verpassen. Wir haben auch immer wieder Fotos zu den Fällen. Auch zu Mora haben wir Fotos. Wir stellen euch da Community-Fragen und ihr könnt auch ein bisschen untereinander diskutieren. Und wir antworten auch gerne. Also ja. Macht das einfach mal. Geht auf mordhoch2.truecrimepodcast und folgt uns. Bevor wir uns dann aber für heute verabschieden, erstmal nochmal ein riesengroßes, dickes Dankeschön an Julie. Und außerdem haben wir jetzt unseren Crime-Flashback für euch. Darin stellen wir ältere Verbrechen vor, die am selben Tag passiert sind, an dem unsere Folge erscheint. Also in diesem Fall am 25. März. Nur eben einige Jahre zuvor. Das sind immer Verbrechen, die nicht in Vergessenheit geraten sollten. Beispielsweise, weil sie ungeklärt sind, so wie der heutige Fall.
Am 25. März 1999, einem Freitagabend, wurde das Ehepaar Sora und Klaus Lange im hessischen Rödermark brutal ermordet. Klaus Lange, der ein Reiseunternehmen betrieb, kam nach einem Einkauf nach Hause. Zu diesem Zeitpunkt war seine Frau Sora, eine Frauenärztin, noch nicht da. Um 18 Uhr erreichte Klaus das Wohnhaus, wo er von zwei unbekannten Tätern überrascht und brutal ermordet wurde. Sora Lange, die gegen 20.15 Uhr Feierabend hatte, kehrte wenig später nach Hause zurück. Und auch sie wurde von den gleichen Unbekannten getötet. Die Ermittler fanden heraus, dass die Mörder verschiedene Gegenstände gestohlen hatten. Darunter eine teure Chopin-Armbanduhr, eine Damengoldkette und auch die Brillen der Opfer. Doch trotz zahlreicher Ermittlungsmaßnahmen und eines massiven DNA-Massentests mit fast 2500 Männern aus dem Umfeld von Sora Langes Praxis blieb der Täter unauffindbar. Auch die Spekulationen rund um mögliche Motive, wie etwa ein Sexualverbrechen oder Rache für eine missglückte Abtreibung, brachten keine entscheidenden Hinweise. Es wurde auch spekuliert, dass der Mord irgendetwas damit zu tun haben könnte, dass Sora gebürtig aus dem Iran stammte und in Moskau aufwuchs. Diese schwammige Vermutung ergab aber auch nichts. Die Ermittler hielten zunächst die Details zur Tatwaffe zurück. Es handelte sich um ein Messer, was aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sofort veröffentlicht wurde. Doch auch dieser Hinweis half nicht weiter. Im Jahr 2020, 21 Jahre nach dem Verbrechen, nahm die Mordkommission AG Breidat den Fall wieder auf. Um neue Hinweise zu erhalten, wandte sich die Polizei mit einer erneuten Öffentlichkeitsaktion an die Bevölkerung. In der Sendung Aktenzeichen XY wurden damals Details zu dem Fall präsentiert und es gingen sogar 60 neue Hinweise ein. Doch auch diese führten zu keinem Durchbruch. Die Täter blieben weiterhin unauffindbar. Zum 22. Jahrestag des Verbrechens, am 25. März 2021, wurden im Tatortgebiet dann Flyer verteilt, um die Öffentlichkeit erneut um Hilfe zu bitten. Leider haben aber auch diese nicht zur Aufklärung des Mordes an dem Ehepaar beigetragen. Das Motiv bleibt ebenfalls rätselhaft. Wenn es um Geld ging, wieso wurde dann nicht mehr gestohlen? Wenn es um Rache an der Frauenärztin ging, weshalb wurde dann auch ihr Mann ermordet? Und das sogar noch vor ihr, als sie gar nicht zu Hause war. Der Fall bleibt ungelöst, doch die Ermittler geben nicht auf, denn Mord verjährt nicht. Man kann nur hoffen, dass der Fall um Klaus und Sora Lange irgendwann doch noch aufgeklärt wird. Verratet uns doch mal in den Kommentaren, ob ihr den Fall kennt. Vielleicht kommt er ja sogar aus Rödermark und Umgebung und könnt noch irgendwas ergänzen. Von uns aus war es das für heute. Wir sagen Tschüss und bis zur nächsten Folge Mord hoch 2.
Tschüss!